Wenn all das vorbei ist, dann werde ich als allererstes wieder ins Theater gehen. Wenn Covid vorbei ist, dann will ich ein großes Familiengrillen bei mir im Garten machen. Ich werde als allererstes eine Stunde lang meine Oma umarmen. Ich werde wieder rausgehen und mich neu verlieben. Nach Corona werde ich endlich wieder Basketball spielen gehen mit meinen Freunden. Ich werde feiern gehen mit meinen Freunden. Ich gehe ins Stadion. Wenn all das vorbei ist, freue ich mich, in den Urlaub zu fliegen. Liebe Gemeinde, frohe Ostern. Ich habe ein paar meiner Freunde und Bekannte nach ihrem persönlichen Corona-Happy End gefragt. Das Ende von all dem, nach dem sie sich so sehr sehen. Und das waren ihre Antworten. Und ich finde, das alles sind gute Antworten. Und sie alle passen zu unserem Passionsthema. 7 Wochen ohne Blockaden. Wir alle sehen uns nach einem Leben ohne diese Einschränkung der letzten Monate. Wir alle sehen uns nach der ganz großen Freiheit. Wir wollen endlich wieder mehr Spielraum haben, in dem wir unser Leben gestalten können. Und wo passt das alles besser hin als zum Osterfest? Denn Ostern geht's doch um Befreiung, um das Ende von Leid, um einen riesigen neuen Raum, den wir entdecken und beleben können. Der Tod ist besiegt, das Alte ist nicht mehr, alles ist neu. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was ist das für ein Happy End? Und was ist das für ein Ziel für unsere Corona-Sehnsüchte? Wie schön das doch wäre, wenn wir auch so ein Happy End hätten. So wie im Osterbericht des Matthäus, in dem der Auferstandene den Jüngern erscheint und ihnen sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Endlich nicht mehr alleine sein, endlich wieder Gemeinschaft. Was ist das für eine tröstende Aussicht? Oder wie bei Lukas, Jesus erscheint den Jüngern, er ist mitten unter ihnen und dann fährt er für alle hoch sichtbar in den Himmel. Und die Jünger, die feiern das im Tempel zusammen und preisen Gott. Das hätten wir doch auch gerne, oder? Ein Zeichen, dass Gott die Sache im Griff hat. Und wieder zusammen richtig feiern, hier im Gottesdienst und überall anders. Oder wie bei Johannes. Denn da läuft das Ostergeschehen zwar anders ab, aber auch bei ihm gibt's ein Happy End. Am Anfang, da sitzen die Jünger noch in so einer Art Angstquarantäne zusammen, hinter verschlossenen Türen. Aber dann ist Jesus da und öffnet den Raum und beendet die Kontaktbeschränkungen. Geht raus und lebt ohne Angst. Das ist das Happy End am Ende des Johannesevangeliums. Schön das doch wäre, jetzt keine Angst zu haben. Ich persönlich würde alle drei Enden nehmen. Für so ein Happy End nach jetzt schon fast 1,5 Jahren, die mal grau und mal wirklich stockfinster waren, die aber nie so wirklich hell wurden. Genauso wünsche ich mir das von Jesus, so ein Ende, beziehungsweise so ein Neuanfang. Nur unser heutiger Predigttext, der spielt da nicht mit. Denn die Ostergeschichte bei Markus, die endet anders. Ich lese Markus 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann im weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Das ist der Schluss vom Markus-Evangelium. Klingt nicht gerade nach Happy End, oder? Die mit Bibelwissen werden jetzt sagen, aber Moment, es gibt doch auch bei Markus ein Happy End. Der Text, der geht doch noch weiter. Jesus taucht doch nochmal bei seinen Jüngern und bei Maria auf und alle werden doch große Missionare und können danach Krankheiten besiegen. Und es herrscht überall Feierstimmung und gute Laune. Also wenn das kein Happy End ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Die Sache nur, das ist nicht das originale Ende. Ursprünglich endet das Evangelium mit der Angst nach der Auferstehung. Danach ist erstmal Schluss. Diese Verse nach Vers 9, die haben spätere Leser dem Evangelium hinzugefügt, weil sie fanden, hey, so kann ein Evangelium doch nicht enden. Das mit der Auferstehung, das ist eine frohe Botschaft. Sie fürchten sich. Das darf doch nicht das letzte Wort sein. Wir wollen ein Happy End. Deswegen haben sie nach dem Muster von Matthäus und Lukas dem Markus-Evangelium so einen tröstlichen Schluss angehängt. Diese Tatsache jetzt schockiert, das ist an sich gar kein Problem. Denn so wie die Sache mit den Jüngern ja weiterging, die Befreiung, die von der Auferstehung ausging, der wachsende Glaube überall, das gibt ja diesen Nachsatz her. Oder um beim Thema zu bleiben, der neue Spielraum, der ist ja da, dann darf man den ja auch benennen, auch wenn man später dazu schreibt. Die Frage allerdings ist ja, warum macht Markus das denn nicht selbst sofort? Wieso bleibt Markus denn eigentlich bei der Angst stehen? Und schaut man sich den Text mal etwas genauer an, ist der Text sogar noch viel mehr von Ängsten und Sorgen durchzogen. Das ist nicht nur das Ende, das durchzieht den ganzen Text und beginnt schon mit dem ersten Satz. Denn die Motivation, sich überhaupt auf den Weg zu machen bei den Frauen, die ist Angst. Angst vor dem Bild des gebrochenen Körpers von Jesus. Dieses Bild von ihrem leidenden Freund und Lehrer, das lässt sie nicht los. Und ihre Hoffnung ist, durch die Salben und Öle diese Gebrochenheit Jesus etwas abzumildern, ihn wieder etwas mehr zu ihrem Jesus zu machen. Der Wohlgeruch soll den Geruch des Todes überdecken, damit dieser Verlust irgendwie auszuhalten ist. Und es geht so weiter, denn direkt danach machen sie sich im Text Sorgen, wie es denn weitergehen soll. Das zeigt sich in ihrer Frage, wer soll den schweren Stein wegrollen? Dieser Stein, der ist Ausdruck ihrer gesamten Hilflosigkeit der Situation gegenüber. Die Frauen, die stehen mit ihren Sorgen und mit ihren Wünschen und auch ihren Hoffnungen mehreren Tonnen schweren Stein gegenüber. Mehrere Tonnen Stein, die ja eben nicht als Drehtür gedacht waren, sondern die dafür gedacht waren, ein Endpunkt zu sein. Den Leichnam einzuschließen, damit sich keine Tiere und keine Grabräuber an ihm zu schaffen machen. Und der dafür von vielen starken Männern unter maximaler Anstrengung an ihren Platz gebracht wurde. Der Stein, das ist eigentlich das Ende ihrer Wünsche. Aber der Stein ist nicht mehr da. Wie und warum er entfernt wurde, das erfahren wir nicht. Und auch das verstehen die Frauen nicht. Aber es erleichtert sie auch gar nicht groß. Sie haben überhaupt keine Zeit, sich daran auszuhalten, weil der nächste Schock, der wartet schon auf sie. Denn sie haben überhaupt keine Möglichkeit, ihre Öle zu benutzen und die Bilder in ihrem Kopf abzumildern, weil auch der Leichnam selbst nicht mehr da ist. Stattdessen sitzt da ein junger Mann mit weißem Gewand und sagt ihnen, ihr braucht euch nicht erschrecken. Klar, kann nur ein Engel sein. Wohl erstens ist dieses fürchtet euch nicht so ein typischer Engelsgruß, Und zweitens, sowas kannst du auch nur in der Grabkammer sagen, in die du nicht zugehörst, wenn du nicht von dieser Erde bist, wenn das hier nicht dein Zuhause ist. Denn ich finde, die ganze Situation, die hat durchaus Potenzial, sich zu erschrecken. An einem Ort, der Dunkelheit und Tod bedeutet, ist jemand, den du da nicht erwartest, und der spricht dich auf einmal an. Für mich hört sich das ziemlich nach Geisterbahn an, wo ziemlich plötzlich jemand mit rotglühenden Augen auftaucht und Buh macht. Netter Versuch mit dem, hab keine Angst, aber in dieser Situation bringt das doch nichts. Weil natürlich fürchtet man sich. Ich meine, da waren eindeutig mächtige Kräfte am Werk. Mit dem Typen, mit dem weißen Umhang und jetzt mit diesem schweren Stein. Und es geht weiter. Der Engel erfüllt seine Aufgabe und gibt den Frauen Anweisungen. Erzählt es allen, dass er auferstanden ist und dass er nicht mehr hier ist. Tun sie aber nicht. Sie sind starr vor Angst und laufen erstmal weg. Und damit hätte sich die Sache mit dem Christentum eigentlich erledigt. Weil wenn niemand von der Auferstehung erzählt, wenn die Jünger dem Auferstandenen nicht begegnen, dann verändert sich auch nicht ihr Leben. Wenn niemand die Menschen darauf hinweist, das Grab ist leer, dann bleibt Jesus für die Menschen in ihrem Kopf ein Toter. Und die Angst behält das letzte Wort. Aber jetzt kommt das Tolle an diesem Text. Dass die Angst das letzte Wort behält, das tut sie nur auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, was für Filme ihr mögt. Aber die Filme mit dem platten und einfachen Happy End, die wirken bei mir nicht lange nach. Die hake ich ganz schnell ab. Ich mag die Filme, wo man noch eine Woche später so Aha-Momente hat und die auf den zweiten Blick so eine ganz neue Wahrheit vermitteln. Und ich glaube, das Markus-Evangelium und dieser Text, das ist so eine Art von Film, das ist so eine Art von Text. Denn dass es bei Markus kein Happy End gibt, das bedeutet ja erstmal nur, dass die Geschichte kein Ende hat. Das bedeutet, dass da mehr Freiheit ist. Ja, ich weiß. Momentan sehen wir uns alle nach einem Happy End. Geht mir ja auch so. Deswegen hilft es mir aber, mir das bewusst zu machen. So ein Happy End, das schränkt auch den Spielraum ganz schön ein. Weil es gibt keine Möglichkeit für Fortsetzung und Entwicklung. Bei Markus gibt es die. Die erkennt man aber eben nur auf den zweiten Blick. Deswegen lasst uns nochmal zurückspulen und anders auf die Bilder dieses Textes schauen. Wie gesagt, am Ende ist ja die Sache mit der Furcht und dem Zittern, die die Frauen ergriffen hat. Das irritiert uns erstmal an Ostern. Aber das ist in der Bibel auch überhaupt keine einmalige Reaktion. Sondern in der Bibel reagieren Menschen mit Furcht und Zittern, wenn sie Gott begegnen. Aus ihrem Entsetzen erkennen wir also, dass die Frauen wirklich Gott begegnet sind. Spulen wir nochmal weiter zurück. Dann ist da ein Stück vorher dieser Jüngling. Und der ist auf den zweiten Blick so richtig spannend. Vor allem, wenn man sich anschaut, wo er sich denn in die Grabkammer hinsetzt. Markus erzählt uns, er sitzt auf der rechten Seite. Und nach orientalischer Auffassung ist das die Glücksverheißene, die Seite des Lebens. Und damit wird alles, was er sagt, alles, was er an Perspektive aufzeigt, von dieser Position beeinflusst. Dieser Jüngling, dieser Engel, er spricht für das Leben. Und er spricht aus dem Leben und fordert sie auf, redet darüber, über dieses neue Leben. Aber sie schweigen. Und dieses Schweigen, das finde ich richtig spannend. Denn vorher bei seinen Wundern hat Jesus alle Menschen immer darauf eingeschworen, seid ruhig, schweigt davon. Und keiner hat sich dran gehalten. Alle haben geredet. Und jetzt sollen sie reden und kriegen ihren Mund nicht auf. Und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich finde, Schweigen ist allemal besser als verständnisloses Dahinlabern. Seien wir doch mal ehrlich. Es bleibt ja für immer so ein unveränderlicher Fakt. Das, was da am Kreuz und in der Grabhöhle passiert, das verstehen wir doch genauso wenig. Das Auferstehungswunder, das entzieht sich doch allen unseren Begriffen. Wir sind sprachlos. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Christ. Ich habe 5 Jahre lang Theologie studiert und predige über diese Texte seit jetzt fast 10 Jahren. Und jedes Jahr, wenn Ostern kommt, kämpfe ich darum, dieses Unfassbare irgendwie in Worte zu fassen. Und jedes Jahr mache ich die Erfahrung, die die Frauen am Grab machen. Am Anfang ist da in mir drin Schweigen. Aber irgendwann, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man sich dem aussetzt, wenn das Ganze im Herz und im Kopf seinen Platz gefunden hat, wenn es sich wirklich tief, mal wieder tief in uns verwurzelt hat, werden wir genug geschwiegen haben. Das Entsetzen, die Sprachlosigkeit wird weichen und wir finden Worte. Denn die Geschichte geht danach ja weiter, so wie sie bei Markus weitergeht. Noch einmal zurückspulen zur Grabhöhle und der ersten Blick der Frauen hinein. Dieser erste Blick, dieses erste Erschrecken ist, da ist kein Leichnam da. Wie Jesus verschwunden ist, wissen wir nicht. Aber wir erfahren, er ist nicht im Grab und kriegen gesagt, er ist auferstanden. Das sagt uns der Typ auf der rechten Seite des Lebens. Und er sagt den Leuten und Maria damit, verehrt nicht eure toten Helden. Steckt sie nicht in eine Vitrine und versucht keine Leidensbilder von ihnen abzuschwächen. Denn der Herr ist auferstanden und er lebt auf eine Art und Weise, die sich nicht in Vitrinen und Bildern konservieren lässt. Und dann ist da noch diese Aussage. Dann ist da noch nach dieser Aussage sofort wieder Furcht bei den Frauen. Sie fühlen sich all dem gegenüber hilflos. Und ihre Hilflosigkeit im Text, die ist wichtig. Denn Ostern steht ja nicht alleine, sondern Ostern ist eine Folge und eine Reaktion. Es ist die Reaktion auf den Tod, auf das Nichts, dem wir gegenüberstehen. Es ist Reaktion auf unsere Hilflosigkeit. Ostern bedeutet zuerst, den Tod wirklich wahrzunehmen und über den Tod entsetzt zu sein und sich über seine Ausweglosigkeit, über dieses große Nichts zu fürchten, um dann am leeren Grab irgendwann zu begreifen, dass das Nichts bedeutet, dass dieses Nichts bedeutet, dass auch der Gegenstand unserer Furcht, der Gegenstand unserer Ängste nicht mehr da ist. Denn der Herr ist auferstanden. Und das erschreckt uns vielleicht auch im ersten Moment, weil es so neu und so unfassbar ist. Aber am Ende führt uns genau diese Tatsache wieder ans Licht und führt uns zurück ins Leben. Aber wie gesagt, Stück für Stück zurück. Der Stein. Der Stein ist sowas wie der Angststein der Frauen. Der Angststein auf ihrer Seele und der Angststein auf unseren Seelen. Und dann ist da diese Unsicherheit, die ich auch kenne. Wie sollen wir an dieser Angst denn vorbeikommen? Wie sollen wir an dem vorbeikommen, was schwer für uns ist, an dem wir uns abarbeiten und doch nicht weiterkommen? Die Aussage von Ostern und die Aussage des zweiten Blickes lautet, ist erledigt. Ist erledigt. Denn was passiert hier eigentlich? Eine Kraft, die größer ist als unsere, hat den Stein der Angst aus dem Weg geräumt. Gott hat den Weg für uns frei gemacht und für neue Lebensmöglichkeit gesorgt. Wir verstehen nicht wie, aber wir sehen das Ergebnis und wir erleben das Ergebnis. Ihr merkt, auf den zweiten Blick bietet dieser Blick auf Ostern viel mehr als das glatte Happy End. Und für mich am stärksten zeigt sich das schon bei einem zweiten Blick ganz auf den Anfang. Denn der Text beginnt mit dem, was das Bild hier gerade zeigt. Der Text erzählt, dass die Sonne aufgeht. Der Sabbat, die Ruhe am Grab, ist in dem Moment vorbei. Markus schreibt, dass es der erste Tag der neuen Woche ist. Und drückt damit auch, es ist auch der erste Tag von etwas ganz Neuem. Es ist der erste Tag einer neuen Schöpfung. Ein neuer Anfang ist passiert. Das Licht von Ostern, das steht schon längst am Himmel, über den Frauen und über ihrem Leben. Sie sind aber noch so sehr in dem alten Gedanken gefangen. Dabei ist das Wichtigste, die wichtigste Botschaft schon längst gesagt. Ihr bleibt nicht im Dunkeln zurück. Das Osterlicht, es scheint schon und ihr findet zurück in euren Alltag, in euer Leben in Galiläa. Und es wird gut sein und es wird sogar besser sein als zuvor. Aber eben nicht durch ein einfaches, glattes Happy End, sondern durch ein Ende, das erst über die Zeit seine ganze Kraft im Herzen, Kopf und im ganzen Leben der Beteiligten entfaltet. Das Evangelium bringt Freiheit, aber keine einfache Freiheit, sondern das Evangelium bringt ganz, ganz viele persönliche eigene Schlüsse hervor, deinen und mein. Deshalb lässt Markus das Ende offen, für die Freiheit, für die persönliche Freiheit. Er lässt es offen, weil er es gar nicht für uns andere weiterschreiben kann. Keiner kann das für einen anderen weiterschreiben. Keiner kann das für jemanden vorschreiben. Jeder hat seinen eigenen Ausgang von diesem Grab. Mit jedem findet Gott seinen Weg in die Freiheit und ins Osterlicht. Markus will nicht, dass wir das Evangelium einfach zuklappen und sagen, unglaublich war das damals, was für ein Happy End. Sondern er will, dass wir es weiterschreiben in unserem jeweiligen ganz normalen Leben. Und zwar auch in der Zeit mit Corona. Und auch in der Zeit nach Corona. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher mit Corona, ob es da wirklich dieses einfache Happy End für uns alle gibt, das alles einfach abschließt. Ich bin mir ziemlich sicher, Fragen, Unsicherheiten und Ängste und auch Veränderungen werden uns noch eine lange Zeit begleiten. Aber das macht die Aussage von Ostern nur noch stärker. Denn die Aussage von Ostern ist, es wird vielleicht anders sein. Aber es wird gut sein. Es wird wieder hell sein. Weil der, der selbst das Licht ist, genau das versprochen hat. Und die Geschichte mit uns zusammen im Hellen weiterschreibt. Ich wünsche euch frohe Ostern. Amen.